Was mich ja auch ein bisschen bedrückt, nicht, dass viele von denen, die damals als Verschwörungstheoretiker gekennzeichnet worden sind, in der Sache recht hatten. Und deshalb ist auch ein massives Misstrauen entstanden. Wir machen das Gleiche jetzt mit dem Klimawandel, mit der Angst vorm Sterben. Also ich würde mich zunächst mal darum kümmern, dass bei uns die Sachen funktionieren, bevor ich mich mit der Frage beschäftige, ob afrikanische Männer irgendwie gendergerecht erzogen werden sollen, damit sie ihre Frauen nicht mehr schlagen. Und wir haben in diesem Parlament jetzt so viele Menschen sitzen wie noch nie ohne abgeschlossene Ausbildung. Ich würde mich bis an die Grenzen des rechtsstaatlich Möglichen jetzt auch dafür einsetzen, EU-Vorgaben schlicht und ergreifend nicht mehr zu befolgen. Und dann kann uns die EU ja gerne mal verklagen. Die Amerikaner kriegen Wachstum nächstes Jahr von bis zu 3%. Wir kriegen Wachstum von gar nicht.
Herzlich willkommen zu einer neuen spannenden Folge. Marc spricht mit heute Wolfgang Kubicki. Herr Kubicki, schön, dass Sie Zeit haben.
Ich freue mich auch, dass ich hier bin.
Ja, ich muss Sie, glaube ich, kaum vorstellen. Ich glaube, jeder kennt Sie. Sie waren Vorsitzender der FDP, Sie waren Bundestagspräsident, Sie sind seit Jahrzehnten...
Jeweils Vize, also wir wollen ja genau sein.
Ja, ich will Sie natürlich jetzt hier natürlich noch auf ein höheres Ross hochheben. Ja. Aber Sie sind bekannt auch für Ihre kritischen Aussagen, für Ihre scharfe Zunge und sind langjährig auch im Landtag natürlich gewesen in Schleswig-Holstein. Heute möchte ich mit Ihnen sprechen, einmal über Ihr neues Buch natürlich, Aufwind im freien Fall, eine liberale Kampfansage. Und wir sehen ja, dass die liberalen Kräfte immer stärker werden, auch unter anderem durch Milei und natürlich auch über den aktuellen Status quo in Deutschland. Also da möchte ich gerne die Einstiegsfrage gleich mal an Sie stellen. Wie geht es Deutschland? Was ist der Status quo, Herr Kubicki?
Es geht Deutschland nicht gut. Manche Menschen haben es noch nicht gemerkt, vor allem die, die im öffentlichen Dienst sind, denken ja dauernd, das Gehalt kommt vom Staat und da haben wir keine Probleme. Aber wenn wir uns anschauen, dass wir pro Tag im Durchschnitt 1000 Industriearbeitsplätze verlieren momentan, hochqualifizierte Arbeitsplätze und wissen, dass dann drei weitere Arbeitsplätze drumherum dranhängen, beim Bäcker, beim Metzger, beim Kaufland, beim Friseur, dann sind wir auf einem sehr absteigenden Ast. Und wenn wir jetzt feststellen, dass die OECD Deutschland bei den G7-Staaten an die letzte Stelle gesetzt hat, was das Wachstum angeht, dann wissen wir, es brennt allenthalben, auch bei dem Mittelstand. Es gibt eine ganze Reihe von Traditionsunternehmen, die jetzt zumachen, die in die Insolvenz gehen. Und ich war gerade bei einer Tagung der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer in Rostock und da ist mir mitgeteilt worden, das hat die Kreditreform bestätigt, dass ein Drittel des deutschen Mittelstandes bis Ende März nächsten Jahres wahrscheinlich über die Klippe springen wird, weil sie eine Eigenkapitalquote von unter 10% haben. Das bedeutet, dass sie von keiner Bank, keiner Sparkasse mehr Kredite bekommen, die man dringend bräuchte jetzt. Also wir haben einen Aderlass, von dem ich glaube, der haut richtig rein.
Ist das konjunkturell bedingt oder hausgemacht und eigenverschuldet? Wie ist da Ihre Prognose?
Konjunkturell bedingt ist es nicht, denn wir haben die Situation, dass wir unser Produktionspotenzial nicht mehr ausweiten. Seit 2018 eigentlich die Basis dafür schon vorher gelegt. Aber alle Bekundungen aller Regierungen, einschließlich der Ampelkoalition, der wir angehört haben, doch den Wachstumsmotor wieder anzuschmeißen, sind verpufft. Bei uns war es klar, Sozialdemokraten und Grüne wollten das Lindner-Papier nicht umsetzen zur Wirtschaftswende. Die Union hat die gleichen Probleme jetzt mit den Sozialdemokraten. Und das Problem ist, die Menschen verzweifeln, weil aus den Ankündigungen nichts folgt. Glaubt keiner mehr, dass die nächste Ankündigung umgesetzt wird. Und die Hälfte ist Psychologie in der Wirtschaft, die Hälfte ist Vertrauen. Wenn das weg ist, dann hat man ein Riesenproblem. Und wenn jetzt der Vorsitzende von Gesamtmetall, Wolf, erklärt, er tritt zurück, weil er nicht mehr verantworten kann, dass wir jeden Monat zwischen 15.000 und 20.000 Arbeitsplätze in diesem Bereich verlieren, die wandern ab, die kommen auch nicht wieder, dann ist das ein Signal, ein Hilferuf, wie er schlimmer nicht sein kann. Das habe ich in meiner ganzen politischen Laufbahn bisher nicht erlebt.
Das wäre die nächste Frage gewesen. Sie sind jetzt seit mehreren Jahrzehnten in der deutschen Politik aktiv. Haben Sie jemals so eine strukturelle Krise miterlebt oder ist es wirklich jetzt einzigartig?
Also das Problem ist, dass man die Vergangenheit immer versucht zu verklären. Wir hatten schon Probleme in den 70er Jahren mit dem Ölpreisschock. Wir hatten Probleme in den 80er Jahren immer wieder. Aber diese flächendeckende Depression, die gerade um sich greift, gerade bei Unternehmen, die wir brauchen, die ja investieren sollen. Denn wenn die nicht mehr investieren, dann gibt's auch keinen Fortschritt mehr. Eine so flächendeckende Depression habe ich tatsächlich noch nicht so erlebt.
Was wären Ihre Heilungsvorschläge? Was würden Sie sofort umsetzen, wenn Sie die Möglichkeit hätten?
Das ist mal diese spannende Frage. Stellen Sie vor, Sie wären Kaiser in Deutschland, was würden Sie machen? Es ist keine singulare Sache. Sie müssen zunächst definitiv dafür Sorge tragen, dass eine unheimlich große Zahl von Berichtspflichten, von Überwachungsgeschichten einfach beseitigt wird.
Also Bürokratie weg.
Nicht nur Bürokratie weg. Wir haben mittlerweile den Zoll, der fast 50.000 Überprüfungen jedes Jahr vornimmt wegen Schwarzarbeit und wegen Mindestlohn. Und das nervt die Unternehmen selbstverständlich auch, weil die Leute kommen da rein mit schusssicherer Weste bewaffnet und wenn man so eine Aktion macht, muss auch was bei rauskommen. Das heißt, die Unternehmen fühlen sich drangsaliert vom Staat, also nicht mehr als Unterstützer, sondern drangsaliert. Sie fühlen sich kontrolliert. Uns wird dauernd erklärt, was wir essen, trinken, wie wir Auto fahren sollen, dass wir uns schämen sollen, wann nach Mallorca fliegen und so weiter. Die Menschen insgesamt sind es leid, behandelt zu werden, das seien sie unmündige Menschen, die an die Hand genommen werden müssen und denen man mit Verboten gelegentlich auch beikommen muss. Die letzte Geschichte, ich rauche ja nicht, aber dass jetzt die EU darüber nachdenkt, jetzt Filterzigaretten zu verbieten, ist doch, kann man nur sagen, haben die was im Grundwasser in Brüssel oder so. Also Cannabis dürfen sie zu sich nehmen, aber Filterzigaretten dürfen sie nicht mehr rauchen, das ist irgendwie irre. Und dieses Gefühl ist bei der Wirtschaft vorhanden, wir werden immer nur noch als die Melkkuh betrachtet für den Staat, aber nicht mehr in die Lage versetzt, tatsächlich Wachstum zu generieren und das Bruttoinlandsprodukt zu mehren und damit auch dem Staat dabei zu helfen, über Steuereinnahmen die Leistungen herzustellen. Die Diskussion über Erbschaftssteuern, die Diskussion über höhere Steuern, über reiche Steuern. Nicht? Sie müssen sich schämen heute, wenn sie reich geworden sind. Also anders als in den USA wird Erfolg bei uns nicht belohnt, sondern kritisch beäugt. Man kann, so Ralf Stegner, in Deutschland nur reich werden, wenn man kriminell ist. Und wenn man so eine Grundhaltung hat, dann würde ich als Unternehmer auch sagen, dann lieber woanders, da, wo ich willkommen bin und nicht in Deutschland.
Ja, es erinnert mich immer so an den Fall von Rom, ne, so ein bisschen spätrömische Dekadenz. Statt irgendwie zu gucken, dass die Menschen was auf dem Teller haben, dass die Wirtschaft wächst, hat man irgendwie Nebenkriegsschauplätze wie Selbstbestimmungsgesetz, Gendern, dritte Toilettentür und so weiter. Aber die wirklichen Probleme werden gar nicht angegangen.
Das wäre mir alles relativ egal, wenn das nicht das Zentrale wäre. Also wenn Sie daran nicht entscheiden würden, ob Sie ein guter oder schlechter Mensch sind. Wenn Sie sich mal angucken, wie die Justiz in Berlin aussieht, wenn der neue Justizsenator als erstes 3 Millionen Euro dafür ausgibt, gendergerechte Toiletten zu installieren, dann sagt jeder, der arbeitet, guck dir mal mein Büro an oder meine Fazilitäten, die ich habe. Ich habe keinen ordentlichen Internetanschluss und so weiter. Und jetzt gehst du der Frage nach, gendergerechte Toiletten einzurichten. Wenn Sie sich anschauen, was in Hamburg gerade passiert ist, die Leute, die auf Staatskosten leben, die im öffentlichen Dienst sind oder in NGOs auf Staatskosten finanziert werden, die entscheiden jetzt darüber, dass Hamburg bis 2040 klimaneutral sein muss. Konsequenz wird sein, sie müssen den Hamburger Hafen zumachen. Ja. Gar keiner darüber nachgedacht, das größte Tor zur Welt in Deutschland, weil sie kein Containerschiff bekommen werden, was mit Elektromotoren betrieben werden kann. Die müssen alle mit Diesel fahren. Sie müssen möglicherweise den Hamburger Flughafen zumachen. Sie müssen sich überlegen, dass sie die A7 sperren müssen von Norden in den Süden, weil der führt durch Hamburg, den ganzen LKW-Verkehr oder die A1. Deshalb habe ich ja schon gesagt, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, ich bin so froh, weil Hamburg jetzt massiv dafür Sorge tragen muss, dass die A20 endlich um Hamburg rum fertig gebaut wird, damit man Hamburg umfahren kann. Ja. Das zeigt aber, wenn man glaubt, man hat dadurch eine gute Haltung gewonnen, man ist ein besserer Mensch, aber nicht die Konsequenzen für die Mehrzahl der Hamburgerinnen und Hamburger oder der Menschen in Deutschland überhaupt berücksichtigt, dann muss man sich nicht wundern, dass anschließend auch das eigene Einkommen nicht mehr generiert werden kann. Also auch der Staat wird irgendwann mal bei seinen Mitarbeitern sparen müssen, nicht, weil das Geld, was er ausgibt, kann er entweder über Steuern generieren oder über die Staatsverschuldung. Da sind wir aber alle schon am Limit.
Weihnachten steht vor der Tür und wenn du noch auf der Suche nach passenden Geschenken bist, habe ich genau das Richtige für dich. In meinem Webshop laufen gerade noch bis morgen, den 1. Dezember, starke Aktionen. Mit dem Code MARK20 bekommst du 20% Schwabenrabatt auf alles, außer Tiernahrung und Bücher. Auch für die Bitcoiner unter euch habe ich einiges dabei. Bei Bitbox gibt es aktuell 21% Rabatt auf die Bitbox. Und wenn du deine 24 Wörter wirklich sicher aufbewahren möchtest, solltest du bei Sito vorbeischauen. Dort erhältst du mit dem Code MARK noch 10% Rabatt auf deinen Einkauf. Wenn du also schon länger mit einer Bitbox oder einer Steel Wallet liebäugelst, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, denn diese Angebote gelten nur noch bis morgen. Alle weiteren Infos findest du unten in den Shownotes.
Ja, man hat Ideologie über Verstand, Vernunft gesetzt und es gibt ein schönes Zitat von Toynbee, der gesagt hat, große Zivilisationen werden nicht ermordet, sie begehen Selbstmord.
Sie begehen Selbstmord, ist auch so. Also ich habe wirklich das Gefühl, und da kann ich jetzt reden bei Ihnen oder egal wo ich bin, das wird zur Kenntnis genommen, ich habe wirklich das Gefühl, dass einige Menschen bei uns glauben, wenn wir aufhören zu existieren, haben wir die Welt gerettet, was wahrscheinlich stimmt. Also dann gibt es auch keine CO2-Emissionen mehr durch Atmen und was auch immer. Aber die Industrialisierung führt nicht zur Freude der Menschen, sondern führt zur Verzweiflung, möglicherweise auch zu Gewalt auf den Straßen. Das sehen wir in Frankreich gerade.
Ja. Aber wie kann man denn diese Menschen erreichen? Kann man mit ihnen überhaupt noch diskutieren? Kann man sie eines Besseren belehren? Weil wir sehen doch, dass diese Ideologie, dieser Dogmatismus eigentlich eher in den Abgrund führt. Kein Land folgt uns mit der Energiewende. Viele bauen wieder Atomkraftwerke, Kohleschächte werden wieder eröffnet. Glauben Sie, man kann die überhaupt noch mit Fakten erreichen oder sind das wirklich so Ideologen?
Also ich gebe ja meine Hoffnung nicht auf, weil ich an die Vernunft von Menschen glaube, selbst von denen, die ideologisch überzeugt sind, an eine bestimmte Grundhaltung sei das ein allgemeines Maß für die Bevölkerung insgesamt. Was wir verlernt haben, da muss ich mich jetzt meine eigene Partei eigentlich auch mit in Haftung nehmen, ist, dass wir geglaubt haben, es ist eine sehr lautstarke Minderheit. Das ist immer noch eine Minderheit.
Ist es, ja.
Aber weil sie sehr lautstark ist, die Mehrheit repräsentiert. Und es wird Zeit, dass das, was ich Mehrheit oder Mitte nenne, meine Partei, auch genauso laut wird. Wenn wir angebrüllt werden, brüllen wir zurück und ziehen uns nicht zurück, weil zurückziehen sieht immer so aus, wie man gibt der anderen Seite recht. Mhm. Und man muss dafür werben, dass man dafür auch in Zweifel Mehrheiten bekommt. Schauen Sie sich an. Bei allen Wahlen seit 2017 hat Deutschland mehrheitlich nicht links gewählt. Und trotzdem immer wieder eine Politik bekommen.
Die noch linker war.
Die noch linker wurde. Ja. Wobei, links ist für mich kein Schimpfwort. Also die einfach nicht dem Wählerwillen entsprochen hat. Und aus Verzweiflung, ne, laufen immer mehr Leute zur AfD, statt sich bei der Union oder bei uns zu organisieren, weil sie das Gefühl haben, selbst wenn sie CDU, CSU oder FDP wählen, ändert das im Zweifel nichts, weil man auf die Art und Weise keine andere Mehrheit herstellt. Also es wird Zeit, lauter zu werden, im wahrsten Wortsinn. Das ist auch Teil meines Buches, nicht eine liberale Kampfansage. Wir müssen wieder lernen, als Streetfighter unterwegs zu sein und uns nicht verkriechen. Denn die Minderheit ist eine Minderheit, auch wenn sie medial momentan als Mehrheit erscheint. Mehr als Mehrheit erscheint, weil sie eben die lauteste Sprache spricht.
Und Sie wissen ja, wer schreit, hat nicht unbedingt recht. Und da haben Sie vollkommen recht. Diese Minderheit ist sehr, sehr laut und hat natürlich auch noch Verstärker in Form von Medien, öffentlicher Rundfunk, so dass viele Menschen oftmals denken, das ist die Mehrheit, aber in Wirklichkeit sind sie es gar nicht.
Also wir wissen ja, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur noch von 50% der Menschen überhaupt wahrgenommen wird, von den Menschen unter 35 kaum noch, was ich verstehen kann. Und ich bin deshalb so froh, auch wenn man über verschiedene Strukturen bei sozialen Medien streiten kann, ich bin froh, dass wir sie haben, ja, weil es dort eine Möglichkeit der ungefilterten Kommunikation und Information gibt.
Ja,
nicht nur wie hier, also auch X oder Facebook oder was auch immer. Also das sind ja die beiden Medien, die mir altersgemäß liegen. Das andere ist ein bisschen außerhalb meiner Alterssphäre, obwohl ich jetzt versuchen will, bei TikTok auch mal ein bisschen unterwegs zu sein. Aber es gibt eine unmittelbare Kommunikation und sehr schnell die Möglichkeit, sehr viele Menschen zu erreichen. Und davon sollten wir mehr Gebrauch machen. Ich brauche keinen Einordner. Ich glaube nicht, dass Frau Hayali mehr Ahnung hat als ich. Sie muss mir nicht erklären, was sie denken und glauben soll. Oder Herr Thewissen oder von mir. Ich kenne gar keinen Konservativen bei denen, wo ich das sagen könnte.
Die Frau Roos wurde ja abgesägt.
Also noch einmal, aber unabhängig, ich brauche, wie gesagt,
Kein betreutes Denken.
Ich brauche keinen Journalisten, der selbst einordnet, weil er damit seine Meinung transportiert und mich nicht in die Lage versetzt, mir eine eigene Meinung zu bilden. Hm. Ich liebe Meinungsstreit. Ich bin dafür, dass wir das wirklich auch austragen. Aber ich liebe nicht die Erklärung von einigen, wie Sie ja zu Recht gesagt haben, nicht, man darf nur in eine bestimmte Richtung denken.
Da auch gleich mal ein Hinweis an euch. Folgt Wolfgang Kubicki gerne auch auf X. Ich werde es unten natürlich auch verlinken. Gerne auch mir natürlich, weil da ist der direkte Austausch, der Diskurs tatsächlich noch möglich. Genauso wie in Formaten wie hier, wo wir auch mehr Menschen erreichen, wie teilweise Maischberger und Co. Aber gerade die Debattenkultur ist in den letzten Jahren ja wirklich unter die Räder gekommen, weil eine Minderheit sehr lautstark war und auch alles andere, was nicht extrem in ihre Richtung gegangen ist, verteufelt hat als Rechts oder Nazi oder Querdenker. Wie kam es so weit, dass der Diskurs eigentlich eingestellt wurde?
Ja, es begann mit der Erklärung der Bundeskanzlerin Angela Merkel, dass ihre Politik alternativlos ist. Es gibt überhaupt nichts alternativlos. Zu allem gibt es immer eine Alternative, aber die größte aller ehemaligen Kanzlerinnen hat erklärt, das, was ich mache, ist gut, gerecht und von Gott gegeben und deshalb alternativlos. Daran hatten wir uns so ein bisschen gewöhnt. Auch an die Tatsache, dass sie ja sozusagen am materialischen Staat, also am patriarchalischen Staat, offenbart hat, wir kümmern uns drum, wir machen das schon. Mutti macht das. Ihr strandet in der Türkei mit einer Billig-Airline, weil die nicht mehr fliegen kann. Wir holen euch da raus, so ungefähr. Man gewöhnt sich daran, dass man die Risiken des Lebens abgeben kann an andere und damit ein gewisses Maß an Eigenverantwortung.
Man wird unmündig.
Man wird weniger mündig, so. Ja. Dramatisch gesteigert wurde das während der Corona-Krise. Mhm. Dass jeder, der auch nur ansatzweise eine staatliche Maßnahme in Frage gestellt hatte, dazu gehörte ich ja auch, beschimpft worden als Corona-Leugner, als Impfgegner, was beides nicht war. Ich habe mich viermal impfen lassen, bin zweimal genesen, dankenswerterweise. Und ich habe immer gesagt, für mich war die zweite Impfung der Tag meiner Befreiung, weil mir da klar war, daran kannst du jedenfalls nicht mehr sterben. Kannst zwar erkranken, aber sterben nicht mehr. Ist irgendwie eine Befreiung. Aber ich kann niemanden verpflichten, Fremdstoffe in seinen Körper aufzunehmen, wenn nicht klar ist, dass ich damit eine Herdenimmunität herstellen kann. Und wir wussten bereits zu dem Zeitpunkt, als die Impfpflicht diskutiert wurde, dass mit der Impfung nur ein Eigenschutz und kein Fremdschutz mehr herbeigeführt werden kann. Und ich bin beschimpft worden. Eine Süddeutsche Zeitung hat mich mittlerweile zum Nazi erklärt. Ich war ein Rechtsradikaler, wie gesagt, ein Impfgegner, ein Schwurbler, ein Verschwörungstheoretiker. Und heute wissen wir, was mich ja auch ein bisschen bedrückt, nicht, dass viele von denen, die damals als Verschwörungstheoretiker gekennzeichnet worden sind, in der Sache recht hatten. Mhm. Das ist peinlich ohne Ende. Wenn man im Nachhinein feststellt, dass der Staat die Bürgerinnen und Bürger auf den Arm genommen hat und teilweise mit falschen Behauptungen sie versucht hat, zu Handlungen zu bewegen, die sie eigentlich nicht wollten, dann ist das in einem demokratischen Rechtsstaat schon so, dass man mit der Axt an die Grundfesten dieses Gemeinwesens geht. Und deshalb ist auch ein massives Misstrauen entstanden. Und ich kann noch mal sagen, die FDP ist 2021 von 79% der Wählerinnen und Wähler gewählt worden wegen ihres Eintretens in der Corona-Frage. Wir haben bedauerlicherweise in der Ampelkoalition dann ein bisschen nachgelassen, die Verteidigung des Rechtsstaates, die Verteidigung der Meinungsfreiheit wieder zu unserem Projekt zu machen. Es gab einige wenige mahnende Rufer in der Wüste, wie mich auch, aber mittlerweile ist es bei mir bedauerlicherweise so, ich bin eine Eigenmarke. Das, was ich sage, wird nicht mehr mit der FDP wirklich verbunden. Die sagen mal, Kubicki, du jetzt hier auch, als wir vorhin kamen, ne, du bist ein geiler Typ, aber die FDP ist scheiße. Und dann sage ich immer, ich bin die FDP. Also insofern müsst ihr euch vielleicht mal dran gewöhnen, auch von euren Vorurteilen, was die Liberalen angeht, ein bisschen runterzukommen.
Ja, ist die FDP tot oder glauben Sie, es kann doch mal was werden?
Ich würde nicht mich so aktiv engagieren, wenn ich das Gefühl hätte, die FDP ist wirklich tot. Ich glaube, sie kann sogar sehr schnell wieder aus der Asche aufsteigen. Das ist mein viertes Projekt, jetzt die FDP wiederzubeleben. Zweimal in Schleswig-Holstein, jetzt das zweite Mal im Bund.
Aber das heißt schon, sie liegt auf der Intensivstation.
Die FDP liegt auf der Intensivstation, von der sie eigentlich schon wieder runterkommen könnte. Und ich habe immer wieder versucht zu erklären, die Kommunikationsgeschwindigkeit hat sich dramatisch verändert. Das heißt, wir haben nicht mehr ein Jahr Zeit, uns mit uns selbst zu beschäftigen, uns neu zu finden. Dann sind wir weg vom Meinungsmarkt, sondern wir werden jetzt gefragt. Wir werden jetzt gefragt, was sagt ihr zur Wehrpflicht? Wir werden jetzt gefragt, was sagt ihr zum Wiederaufbau in Gaza? Wir werden jetzt gefragt, wie kann man den Ukraine-Krieg beenden? Und da müssen wir Antworten geben und nicht sagen, wir denken mal drüber nach und im Mai nächsten Jahres haben wir Bundesparteitag, da kommen wir wie Phoenix aus der Asche und erzählen euch, was Sache ist. Also Geschwindigkeit ist schon mittlerweile ein Wert an sich.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie waren während Corona sehr meinungsstark, was auch honoriert wurde von den Wählern. Glauben Sie denn, es wird eine Aufarbeitung geben, Corona-Ausschuss und so weiter, weil, wie Sie richtig gesagt haben, die Bürger wurden de
facto angegriffen? Also in dieser Koalition nicht, weil beide kein Interesse daran haben, die Sache aufzuarbeiten. Die Union nicht, weil ihr Fraktionsvorsitzender Jens Spahn damals an führender Stelle auch Dinge zu verantworten hat, von denen er damals schon wusste, dass er sich dafür schämen muss und um Verzeihung bitten muss. Da fing ja schon an, wir werden uns vieles verzeihen müssen. Damit hat er wahrscheinlich nur sich gemeint, wir werden ihm vieles verzeihen müssen. Und damit meine ich nicht die Bestellung der Masken und so weiter, sondern damit meine ich die politische Einflussnahme auf das RKI, gegen wissenschaftliche Erkenntnisse bestimmte Dinge öffentlich zu publizieren, damit man politische Maßnahmen umsetzen kann,
warum, also Grundrechtseinschränkungen. Herr Kubicki, warum hat man das gemacht? Was war die Intention? Hatte man Gefallen gefunden, durchzuregieren, Macht anzuhäufen? Oder warum hat man gegen die Menschen eigentlich de facto Politik gemacht in dieser Zeit?
Das war, wie gesagt, ein Feldversuch am offenen Herzen. Man hat geguckt, wenn man Angst verbreitet, kann man die Menschen dazu bewegen, Dinge zu machen, die sie bei normalem Denken nicht machen würden. Das hat funktioniert. Die Bilder von Bergamo waren gefaked.
Wissen wir, ja, in der Zwischenzeit.
Wir wissen auch, dass die ganzen Inzidenzzahlen teilweise gefaked waren, dass die ganzen wunderbaren Berechnungen, wir hatten irgendeinen Aachener Statistiker, wir werden 500.000 Tote bekommen. Ja. Es hat in der ganzen Phase nicht ein einziges Mal eine Überlastung des Gesundheitssystems gegeben. Es drohte auch gar nicht. Ich habe das mal versucht zu erklären, weil ich befreundet bin mit dem Vorstandsvorsitzenden des UKS, der hat gesagt, wir hauen aus dem Keller sofort 1.000 Intensivbetten raus, wenn wir dafür Geld kriegen. Und wir stellen sie auch wieder in den Keller, wenn wir kein Geld dafür kriegen. So war es ja auch, als wir eine Prämie ausgelobt haben. Nicht? Wenn wir mehr Intensivbetten haben, dann gibt's Geld. Dann waren sie da. Wir wurden die Betten aus dem Keller geholt. Und aus Stationen wurden Menschen zusammengepackt. Dann konnte man das anbieten. Man kriegte dafür Geld, auch wenn die gar nicht benutzt wurden. Und dann ist das aufgefallen, dass es richtig teuer wird, dass wir Kapazitäten geschaffen haben, die wir gar nicht brauchen. Dann hat Jens Spahn gesagt, also es gibt jetzt Geld, wenn man 75% der Betten belegt hat. Also haben sie die Betten wieder in den Keller gepackt, dann haben sie die 75%ige Belegung und haben dafür auch wieder Geld gekriegt. Betriebswirtschaftlich sehr sinnvoll. Aber Sie haben mich ja gefragt, nicht, warum ist das so passiert? Weil der nächste Schritt war, wir machen das gleiche jetzt mit dem Klimawandel, mit der Angst vorm Sterben. Und das ist ein Phänomen, weil ich glaube, dass Menschen, die permanent von dieser Angst getrieben werden, komplett unfreie Menschen sind. die kann man anleiten, die kann man dazu bewegen, irgendwas zu machen. Und ich habe das erlebt, weil ich mit vielen jungen Menschen auch diskutiere, die ernsthaft glauben, 18, 19, 20 Jahre, die ernsthaft glauben, dass im Jahre 2015 wir alle verbrennen werden auf dieser Erde. Und da können Sie auch rational kaum noch argumentieren, weil das festgefahren ist. Nur jemand, der ernsthaft glaubt, dass er in 20 Jahren sowieso tot ist, warum soll er sich noch anstrengen? Ja. Warum soll er noch eine Ausbildung machen? Ja. Warum soll er noch einen Job gehen? Der will sich mit seinen Freunden treffen, der will möglicherweise, das gibt es im Backlash, eine Familie gründen, um wenigstens noch ein bisschen was vom Leben zu haben. Aber der wird seine Kreativität, die in ihm steckt, nicht entwickeln, weil es keinen Sinn macht aus seiner Sicht. Und das ist was ganz Gefährliches für eine Gesellschaft, die überleben will, im Wettbewerb mit anderen Nationen.
Und diese Angstrhetorik, diese Angstmache hat ja hervorragend funktioniert in allen Themen. Sie haben es auch erwähnt bezüglich Corona oder Krieg oder was es da alles gibt. Verstehen Sie dann, dass die Menschen immer mehr das Vertrauen in die Institutionen, in die Parteien, aber auch in die parlamentarische Demokratie verlieren?
Ja, ich verstehe das. Ich verstehe das wirklich, weil, und das ist ja regional ein bisschen unterschiedlich, in Deutschlands Osten glaubt schon mehr als die Hälfte der Menschen nicht mehr, dass die parlamentarische Demokratie eine wirklich sinnvolle Staatsform ist. Und wir erleben ja, fast 70% der Menschen glauben, sie können ihre Meinung nicht mehr frei äußern. Ja. Das ist einer der tragenden Grundpfeiler unserer Demokratie, wie das Verfassungsgericht regelmäßig in seiner Rechtsprechung judiziert hat. Wenn dieses Vertrauen verloren geht, dann sinkt sozusagen auch die Akzeptanz der Parteien, die man kennt. Und es ist ein Riesenwunsch danach, eine Veränderung herbeizuführen, und zwar irgendwann nochmal, koste es, was es wolle. Die meisten Menschen, die die AfD momentan wählen, das sind weder Neonazis noch Rechtsradikale noch irgendwelche anderen Spinner, die haben es einfach satt, ne, den gleichen Zirkus nochmal die nächsten 20 Jahre zu machen wie jetzt auch. Und die einzige Alternative, und dazu tun ja die demokratischen Parteien sehr viel, die schließen sich zusammen gegen die AfD, bleibt ja nur wir oder die.
Ja.
Und bei wir oder die sagen wir mehr Leute,
die.
Ja. Also schlimmer kann es mit denen auch nicht werden.
Also die Brandmauer ist ein Fehler, oder?
Es gibt für mich nur eine Brandmauer zwischen Vernunft und Unvernunft. Es gibt sonst keine Brandmauer. Ich habe immer wieder gesagt, ich werde keiner Diskussion mit jemandem von der AfD ausweichen. Ich lasse auch keinen Millimeter demokratischen Bodens frei oder gebe den Preis in der mir eigenen Bescheidenheit, sag ich mal, wenn ich die nicht weghaue, bin ich es auch nicht wert. So einfach ist das.
Jetzt sehen wir
also mit weghauen meine ich rhetorisch, intellektuell.
Ja. Jetzt sehen wir ja global eigentlich, dass der Liberalismus generell im Aufwind ist. Also überall werden freiheitliche Kräfte immer mehr gewählt, weil genau die Menschen aus diesen Dogmen ausbrechen wollen. Die Bevormundung, die Kriminalisierung, freie Meinungsäußerung und so weiter. Wieso kann die FDP davon oder konnte sie nicht davon profitieren? Oder wie will sie in Zukunft
davon profitieren? Ja, zunächst einmal ist der Leidensdruck in Deutschland noch nicht ganz so stark, wie in Argentinien war oder vielleicht auch in den Vereinigten Staaten. Und es ist nicht alles eins zu eins übertragbar. In Argentinien oder in Venezuela kann man sehen, hat der Sozialismus ja nun komplett alles hingerichtet. Insofern war der Drang da, jetzt auch radikal daran zu gehen. Ne? Aber ich merke ja, dass die Abwendung von dem, was ich mal linksgrüne Kräfte nennen würde, ohne dass ich das polemisch beschreiben will, dass die Abwendung immer stärker wird. Die Grünen sind auf dem Weg Richtung Einstelligkeit. Die werden vielleicht bei den 10% bleiben, weil das ist die Klientel, die sie mittlerweile im öffentlichen Dienst untergebracht haben und bei den NGOs. Aber die Sozialdemokraten, Arbeitnehmerpartei, verliert mittlerweile ihre Kernklientel.
Und an die AfD sogar.
Ja, deshalb sage ich nochmal, die AfD gewinnt ja nicht, weil die Nazis so plötzlich so stark geworden sind, sondern weil die Arbeitnehmer bei den Sozialdemokraten gar nicht mehr wissen, wohin mit ihrer Verzweiflung. Die werden immer stärker belastet und sehen dann solche Geschichten wie, wir hauen Bürgergeld raus, ohne zu kontrollieren, wo es hingeht. Ich meine, man muss ja wirklich mit dem Kopf gegen die Wand laufen, wenn man feststellt, ne, da gibt's Leute, die wollen mal kontrollieren, ob die 70 Personen da in Berlin, ob es die überhaupt gibt. Dann trifft man zwei an morgens um 6 Uhr. Aber die Tatsache, dass man allein 20 Polizeibeamte mitnehmen muss, aus lauter Angst, man wird verprügelt, wenn man da hingeht, zeigt, dass was richtig falsch läuft in unserem Land. Und auch da gibt's doch eine ganz einfache Lösung, ganz pragmatisch. Nicht? Wir gehen da hin und wenn wir feststellen, die sind nicht da, dann stellen wir die Leistungen ein, dann wird sich schon irgendjemand melden. Mhm. Also, oder wenn sich keiner meldet, dann braucht er die Leistung offensichtlich auch nicht.
Dazu hat ein User auch geschrieben bei mir in der Community, weil ich ja gesagt habe, ich werde mit Ihnen heute reden, was sind die Fragen an den Kupik, hat er gesagt, ja, in Deutschland funktioniert alles, was eigentlich nicht funktionieren sollte.
Ich bin die letzten 6 Wochen mit der Bahn unterwegs. Ich kann nur sagen, wir tun die Bahnmitarbeiter wirklich leid. Und es gibt einige, ich habe jetzt von Würzburg nach Frankfurt einen Schaffner gehabt, der war so lustig. Das erklärt, ich weiß jetzt auch nicht, warum wir hier jetzt gerade stehen bleiben. Ich habe im Lokführer, der weiß es auch nicht. Dann sagt er, ja, da war irgendwas im Gleisbett und dann fuhr ein Zug an uns vorbei. Dann sagt er, ich weiß auch nicht, warum Güterzug an uns vorbeifährt, ist das gleiche Gleisbett. Also die sind auch alle verzweifelt.
Sind sie.
Aber ich habe in den letzten 6 Wochen nicht einen einzigen Zug in den letzten 6 Wochen gehabt, der einigermaßen pünktlich war, sonst war immer alles unpünktlich. Ich bin schon mal um 23 Uhr in Chemnitz gestrandet, weil es keine Weiterfahrt gab. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, um 23 Uhr in Chemnitz mal ein Hotel zu suchen. Das ist sensationell gut. Auch nichts gegen Chemnitz. Aber das ist ein Beispiel dafür. Der Lars Klingbeil, unser Finanzminister, sagt, ne, guckt euch unsere Infrastruktur an, wie schlimm sieht die denn aus? Aber er vergisst zu erwähnen, dass die letzten 30 Jahre die Sozialdemokraten fast immer regiert haben. Ja. Und dass die Leute fühlen sich mittlerweile wirklich auf den Arm genommen, verscheißert. Ne? Die erleben einen dysfunktionalen Staat. Und da, wo er Menschen drangsalieren kann.
Also, da funktioniert's.
Da funktioniert's dann wirklich. Zoll habe ich angesprochen. Ne?
Ja.
Also,
ja.
Wenn Sie ein Formular falsch ausfüllen, bei der Corona-Hilfe habe ich das gerade, ja. Ne? Da ist ein Formular nur falsch ausgefüllt worden, das kostet Sie 4 Wochen Ihres Lebens, um das alles wieder auf die Reihe zu bekommen. Da funktioniert's, aber wenn ganze Clans hier in Deutschland ein Bürgergeld abräumen und das nach Hause schicken, dann ist das eigentlich relativ egal.
Und wenn Sie das dagegen sagen, sind Sie gleich ein Nazi.
Das sind ja arme Menschen, ja.
Absolut, aber...
Ich lass mich da auch gerne beschimpfen, das ist nicht mein Problem. Ich versuche nur, so bin ich groß geworden, mal meinen Verstand einzusetzen. Ja. Und zu sagen, ich habe ein Problem, das Problem beschreibe ich jetzt nicht, um damit Angst zu machen oder damit zu diskreditieren, sondern um mal Lösungen zu finden, das Problem zu lösen. Wir geben in diesem Bereich mit Wohngeld, mit Bürgergeld, mit allem drum und dran fast 100 Milliarden Euro jedes Jahr aus. Ja. Geld, was Steuerzahler erwirtschaften müssen, was die Leute, die in Unternehmen arbeiten, erwirtschaften müssen. Wenn wir davon die Hälfte nur einsparen würden, könnten wir die Steuern für die arbeitende Bevölkerung senken und hätten auch noch Geld frei für Kitas, für Schulen, für Straßen, was auch immer. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich Sinn macht, dass wir jetzt Straßen in Gaza bauen und unsere Straßen hier verfallen lassen. Also irgendwie würde ich sagen, wir helfen den anderen, wenn es uns wieder gut geht. Ich möchte
Man kann
nicht,
nur helfen, wenn es einem gut geht.
Ich möchte nicht, dass Deutschland selbst zum Entwicklungsland wird, ja. Das von anderen
Aber
Geld haben muss.
Auf dem Weg sind wir ja momentan. Wir spüren immer mehr, wie Sie gesagt haben, übergriffigen Staat, Rekordabgaben, Rekordsteuerlast, Deindustrialisierung, Menschen, die auswandern, die abwandern, Kapital, das fließt, es wird immer weniger investiert. Die OECD sagt einfach, Deutschland ist das Schlusslicht in allen Belangen. Wir müssen in die Infrastruktur investieren. Und die Menschen merken das natürlich. Ne? Also alles wird teurer. Wir sehen, dass Arbeitsplätze, auch vor allem die wirklich wichtigen Arbeitsplätze in der Industrie, in der Wirtschaft, also im verarbeitenden Gewerbe fallen gelassen werden. Das ist natürlich wichtiger, wie jetzt irgendwie Beamte und so weiter. Und dieser Unmut ist zu sehen. Und den sehen wir ja natürlich auch in den Umfrageergebnissen. Jetzt haben viele Menschen tatsächlich die Hoffnung gehabt, dass Friedrich Merz das umsetzt, was er gesagt hat. Das war ich natürlich auch, leider eine Enttäuschung sondergleichen. Also ich glaube, noch nie ist irgendjemand so schnell umgekippt wie er und hat alle Versprechen einkassiert. Die Enttäuschung ist dementsprechend auch wieder in den Wahlumfragen zu sehen. Was glauben Sie, wird die Regierung Merz durchhalten, die 4 Jahre, oder wird es vorher schon Neuwahlen geben, wie auch bei der Ampelregierung?
Also das ist ja nun ein vermessener Blick in die Zukunft. Aber wenn man sich anschaut, wie stark die Fliehkräfte in dieser Koalition bereit sind, dann vermute ich nicht, dass die 4 Jahre bis 29 halten wird, dass es früher zu Ende geht. Wir werden das schon sehen bei der Aufstellung des Haushalts für 2027 Mitte nächsten Jahres, weil ja trotz Rekordverschuldung, die wir haben, immer noch Riesenbeträge fehlen für die vielen Sachen, die wir...
171 Milliarden.
Ja, also die Größenordnung ist mir egal, aber Sie müssen das ja zukriegen irgendwie. Und ich sag mal, wenn sich heute ein Teil der Regierung hinstellen und sagen, Deutschland hat 11,7 Milliarden Euro für Klimaschutz in der Welt ausgegeben, dann fasst man sich doch an die Birne und sagt, wir haben so viele Probleme hier bei uns zu Hause. Und ihr sagt, ihr freut euch darüber, dass ihr Geld ins Ausland transferiert habt. Alles gut. Kann man alles machen, wenn man es hat. Man sollte es lassen, wenn man es nicht hat. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie wir unsere Verteidigungs- oder Kriegstüchtigkeit herstellen, um das mal zu sagen. Und wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie wir eigentlich mit dem sozialen Sicherungssystem umgehen wollen. Es gibt ja Menschen, die nicht mehr ausweichen können. Also Rentner können nicht mehr ausweichen. Pflegebedürftige können nicht mehr ausweichen. Und ich sag mal, man muss ja sehen, was bei Menschen passiert, wenn die am selben Tag hören, dass die Abschaffung der Pflegestufe 1 diskutiert wird, die ja für wirklich unheimlich viele Menschen die einzige Möglichkeit ist, noch mal eine Haushaltshilfe zu beschäftigen für 2 oder 3 Stunden, um zu Hause zu bleiben. Wenn man hört, wie die Kosten im Pflegebereich steigen und gleichzeitig wird erklärt, Deutschland ist der größte Nettozahler bezogen auf die Bevölkerung und das Bruttoinlandsprodukt, was die Entwicklungshilfe angeht, dann sagt man auch, also bei aller Liebe, ne, aber mir ist Ruanda und Peru und China und Indien relativ wurscht. Ne, entscheidend ist ja zunächst, darauf bin ich übrigens auch verpflichtet als Abgeordneter, dem Wohle des deutschen Volkes zu nutzen. Also ich würde mich zunächst mal darum kümmern, dass bei uns die Sachen funktionieren, bevor ich mich mit der Frage beschäftige, ob amerikanisch, ob afrikanische Männer irgendwie gendergerecht erzogen werden sollen, damit sie ihre Frauen nicht mehr schlagen. Also alles schlecht, alles gut, aber dafür bin ich nicht zuständig.
Ja. Ja, da bin ich bei Ihnen. Da werden auch viele, viele zustimmen natürlich hier, die das Video anschauen. Also wie es Amerika macht, America first, vielleicht sollten wir dann mal Deutschland first machen. Aber warum haben viele Politiker im Bundestag nicht mehr sozusagen diese Einstellung zu sagen, es muss uns gut gehen, nur wenn es uns gut geht, können wir anderen helfen, können wir Entwicklungshilfe betreiben, können wir den Klimaschutz voranbringen und so weiter. Weil wenn kein Wohlstand da ist, gibt es auch keinen Klimaschutz und keine Entwicklungshilfe. Also warum haben die Politiker das ad acta gelegt, vor allem aus dem ja linken Spektrum?
Naja, weil im linken Spektrum die Überlegung da ist, Degrowth, also nicht wachsen, schrumpfen, sondern schrumpfen, wird dem Weltklima helfen, was deshalb ziemlich komisch ist, weil Deutschlands Beitrag zum Weltklima irgendwie vernachlässigbar gering ist. Man kann ja die Weltstatistiken sich anschauen. Während wir bei uns relativ wenig mit viel Geld eingespart haben, haben die Chinesen das richtig in die Luft
vervierfacht. Ja.
Und mittlerweile stellen wir fest, dass die Chinesen auch technologisch dabei sind, uns komplett an die Wand zu spielen. Aber Sie haben zu Recht gesagt, der Wohlstand geht verloren. Und das merken die Menschen, wenn sie ins Ausland fahren, jetzt schon. Mhm. Also wenn ich unterwegs bin, dann sehe ich schon, wie weit wir hinten sind. Das merken sie ja nicht, wenn das hier so sukzessive passiert. Aber warum haben Politiker das verlernt? Weil sie, also niemand möchte gerne ein Unmensch sein. Niemand möchte sich gerne sagen lassen, er sei menschenverachtend, Verfassungsfeind und was auch immer. Und deshalb sage ich ja, unsere lautstarken Linken, unsere lautstarken linken Grünen haben schlicht und ergreifend mit einer unglaublichen moralischen Anmaßung diejenigen an die Wand gespielt, die erklärt haben, zunächst geht es darum, dass es unseren Leuten gut geht. Mhm. Das ist unmenschlich. Ne? Wir sind Bestandteil
also moralisch
der Welt. Moralisch.
Hybris, ne?
Ja, also die Haltung zählt mehr als das Argument.
Hm. Wie positioniert, also wenn es jetzt wirklich, ich gehe auch davon aus, dass wir früher Neuwahlen sehen als gedacht, wie positioniert sich jetzt die FDP dann auch wirklich ready zu sein, um in den Wahlkampf zu gehen, um auch wieder in den Bundestag zu kommen, um wieder eine liberale Stimme in der Bevölkerung zu haben?
Also ich darf jetzt mal in Eigenwerbung auf mein Buch verweisen. Das Handelsblatt hat das ja rezensiert und dann steht drin, die FDP braucht kein neues Grundsatzprogramm, es reicht. Das Kapitel zu nehmen, Freiheit, die ich meine. Ja. Ich bin seit 55 Jahren der FDP. Ich weiß, was ich als Liberaler will und denke. Und deshalb sage ich mal, aus meinem Grundverständnis heraus muss ich schlicht und ergreifend vernünftige Angebote unterbreiten. Auch wenn ich 80% der Menschen nicht erreiche. Es reichen dann auch 20. Die müssen nur diejenigen sein, die zu den Aktiven, zu den Leistungsträgern hier gehören. Und deshalb sage ich ja, wir müssen lauter werden und wir müssen wieder vernunftbegabt auch argumentieren. Ich diskutiere nicht auf moralischer Ebene. Das kann man in der Kirche machen, in einem Seminar, was auch immer. Meine Handlungsanleitung ist immer die, wie löse ich Probleme so, dass die Mehrheit der Menschen damit gut umgehen kann, gut leben kann.
Mhm. Und also ich bin mir sicher.
Wir haben ja in den nächsten Monaten noch ein paar Wahlen. Ich sag das mal vorsichtig. Wenn in Baden-Württemberg, und das empfehle ich Uli Rüke, dort als Spitzenkandidat zu machen. Wir postulieren grün raus, gelb rein und es funktioniert. Grün raus, gelb rein, dann ist das
immer gut.
Ist das mehr als ein Startschuss? Das ist dann schon eine Startkanone, um zu dokumentieren, die FDP ist wieder da, mit ihr kann man rechnen, denn der Erfolg wird immer nur durch Erfolg generiert, nicht durch Misserfolg. Mhm. Also ich kann mich nicht darauf ausruhen, dass wir bei den Wahlen mit 2-3% abgestraft werden. Mhm. Also ich bin mir sicher, schon im Frühjahr nächsten Jahres wird man sehen, die FDP ist wieder als politisch gestaltende Kraft da. Aber sie muss lauter werden, sie muss pointierter werden, sie muss konzentrierter werden und sie muss keinen Konflikt scheuen. Ich sage mal wieder, ich bin gern bereit, mich mit Leuten von der AfD zu prügeln, also rhetorisch zu prügeln oder von den Linken, weil es mit den Linken mittlerweile mehr Spaß macht als mit der AfD. Aber das müssen wir dann auch tun.
Ja, also Sie müssen natürlich dann auch den Worten Taten folgen lassen, weil ich erinnere auch wieder an Friedrich Merz, der gesagt hat, links ist vorbei und jetzt haben wir eigentlich eine noch linkere Regierung wie vorher.
Ja, also das Linke ist vorbei, weil Merz jetzt da ist.
Genau, er hat es ersetzt, sozusagen. Ja. Und das ist auch die Enttäuschung. Und wie gesagt, wenn Sie rausgehen mit der ganz klaren Ansage und sich positionieren, grün raus, dann haben Sie schon, also haben Sie
grün
meine, raus,
grün, also,
meine Uli, Zustimmung haben Sie.
Uli, du kannst sagen, in Baden-Württemberg sieht man das ja. Ich war ja da. Ich bin relativ unterwegs, bin nächste Woche wieder in Pforzheim und hin und her. Ich sage, das reicht aus, wenn den Leuten, die jetzt dort alle Angst haben und ihren Job, wenn du denen sagst, grün raus, gelb rein.
Ja.
Und weil unser Ziel ist nicht, euch zu drangsalieren und zu erklären, ihr dürft kein Fleisch mehr essen, weil es dem Klimaschutz dient. Unser Ziel ist, euren Wohlstand zu halten oder zu mehren, euren Kindern eine Chance zu geben, aus ihrem Leben auch noch was Vernünftiges zu machen, sie zu eigenständigen Persönlichkeiten zu entwickeln, die keine Hilfe von Angela Merkel, Friedrich Merz oder von Kubicki brauchen.
Mhm. Ja, umso unverständlich natürlich, dass die FDP überhaupt Teil dieser Ampelregierung geworden ist. Ich habe damals dann getwittert, es kommt zusammen, was nicht zusammen gehört, und habe auch damals prognostiziert, es wird nicht bis zum Ende durchhalten. War die Ampel im Nachgang eigentlich ein Fehler für die FDP?
Ja, aber das hilft uns nicht weiter, weil es gab zu dem Zeitpunkt keine Alternative. Die Union war ja komplett auseinandergefallen. Ich war ja bei den ersten Sondierungsgesprächen
Alternativen
dabei.
Alternativen gibt's doch immer, haben Sie vorhin gesagt.
Ja, aber keine mehrheitsfähige Alternative, weil die Union war ohne jede Führung. Ja. Und wenn Sie mit Armin Laschet reden, mit dem ich ja persönlich befreundet bin, der ja mein Buch auch vorgestellt hat, reden, dann sagt er, das stimmt, wir waren ohne Führung. Ja. Ich war ja quasi formal noch da, aber faktisch nicht mehr. Ja. Niemand anders hat er sich an die Stelle gesetzt. Also mit wem hätte die auch koalieren sollen? Mhm. Also es war ja so, dass bei uns keiner wirklich diese Ampelkoalition wollte. Aber es gab zu dem Zeitpunkt, außer wir hätten gesagt, wir akzeptieren eine rot-grüne Minderheitsregierung.
Ne? Ja.
So. Und da muss ich trotzdem sagen, bei den Koalitionsverhandlungen, die ja nicht ganz einfach waren, hat sich wirklich so ein Spirit entwickelt. Also ich will jetzt das nicht verklären. Nee, wir können es schaffen, trotz unterschiedlicher Ausgangsdaten.
Was das schön wäre.
Trotz unterschiedlicher Ausgangsdaten für dieses Land gemeinsam was zu bewegen. War ja auch ausreichend Spielgeld da. Also war ausreichend finanzielle Mittel da. Mit dem Klimatransformationsfonds und dessen Umbuchung. Und spätestens nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die 60 Milliarden Euro wieder zurückzubuchen, war klar, jetzt fehlt die finanzielle Grundlage. Jetzt geht es nur noch um Gesichtswahrung. Jetzt geht es nur noch um solche Geschichten wie Selbstbestimmungsgesetz oder Cannabisfreigabe. Etwas, was ja die Mehrheit der Deutschen nicht wirklich berührt hat. Aber um die Frage, haben wir ausreichend Mittel, um Steuerentlastung herbeizuführen? Haben wir ausreichend Mittel, um die Wirtschaft zu unterstützen? Haben wir überhaupt ein gleiches Grundverständnis noch darüber? Nicht? Mein Freund Robert Habeck hat immer gedacht, wir nehmen Schecks in die Hand und geben das den Leuten und dann ist Ruhe im Schiff. Und ich habe gesagt, Robert, du verstehst das nicht. Ein wunderbares Beispiel, nicht? Wenn du ein Unternehmen hast, was nur Schwarz-Weiß-Fernseher herstellt und die nicht absetzt, dann kannst du da hinfahren, den Leuten 3 Milliarden Euro geben, dann verlängerst du ihr Sterben, aber es kauft dann trotzdem keiner Schwarz-Weiß-Fernseher. Das bedeutet, du nutzt mit diesem Scheck den Leuten überhaupt nichts. Und wenn du jetzt losgehst und sagst, na, wir wollen eine Batteriefabrik aufbauen, dafür kriegen die jetzt mehrere Milliarden Euro von uns in die Hand gedrückt und mir dann sagst, das machen wir, damit wir unabhängig werden von China. So, ich finde ich gut, Batterieproduktion bei uns ist dreimal so teuer wie in China. Wir wollen sogar keine chinesischen Batterien mehr in unseren Autos haben. Hast du dich mal gefragt, wo die seltenen Erden herkommen für die Batterien? Die kommen zu 90% auch aus China. Dann können wir die Batterien dann lieber auch gleich bauen lassen, bevor wir so viel Geld ausgeben für einen Wettbewerb, den wir nicht bestehen können. Ja. Aber wenn Sie jemanden haben, der kein ökonomisches Grundverständnis hat, dann reden Sie da auch gegen eine Wand.
Wie kann es dann sein, dass jemand in diese Position überhaupt gelangt? Ist es nicht auch ein Fehler unserer parlamentarischen Demokratie, dass da Leute sind, die von Tuten und Blasen keine Ahnung haben?
Also Eugen Gerstenmaier hat Bundestagspräsident mal gesagt, das Parlament ist ein Abbild des Volkes. Wir haben genauso viele Schwachmaten im Parlament wie außerhalb des Parlaments. Ja. Und selbstverständlich kann man auch ein guter Minister sein, wenn man keine wirklichen Fachkenntnisse hat. Das gab es in der Vergangenheit schon. Da muss man schlicht und ergreifend sich aber mit Leuten umgeben, die das im Zweifel beherrschen und haben. Und bei unseren grünen Freunden war es bedauerlicherweise so, das sehen Sie ja heute auch so, dass sie sich nur mit ihrer eigenen Bubble umgeben haben. Also ein selbstreferenzielles System. Bei mir war es immer so, dass ich mich mit Leuten umgeben habe, die mir widersprochen haben, weil ich gesagt habe, dass ich gut bin, weiß ich alleine. Eure Aufgabe besteht darin, mir zu dokumentieren, dass das falsch ist. Mhm. Und das ist eins unserer Riesenprobleme, die wir jetzt auch haben. Wir haben in diesem Parlament jetzt so viele Menschen sitzen wie noch nie ohne abgeschlossene Ausbildung. Ja. Und ich bin ja mit einigen Leuten aus der deutschen Wirtschaft befreundet, ich kann einen CEO eines Unternehmens mit 60.000 Mitarbeitern verstehen, der sagt, ich sitze da einer 26-jährigen, nicht ausgebildeten jungen Dame gegenüber, die versucht, mir zu erklären, wie ich mein Unternehmen führen soll. Das ist auch schon eine echte Herausforderung.
Das ist ambitioniert. Wenn Sie sagen, Ihr guter Freund Robert Habeck, hat er denn irgendwie jetzt ein bisschen Reue im Nachhinein? Sagt er irgendwie, das war vielleicht eine Fehlentscheidung mit Northvolt oder mit Wasserstoff oder hier?
Sie erwarten schlicht und ergreifend zu viel.
Nicht? Okay, also, gut. Schade, hätte er sein können.
Also seine Erkenntnis geht auch so weit, dass auch für die Grünen die Ampel kein Erfolgsmodell war. Man muss ja wissen, dass Sozialdemokraten und Grüne bis zum Schluss glaubten, sie werden von den Menschen dafür belohnt, dass sie doch so lange mit uns durchgehalten haben. Oder egal. Es ist ja auffällig, dass alle drei Ampelparteien verloren haben. Und zwar ziemlich deutlich. Die Sozialdemokraten hatten sich ja fast, sind ja von 25 auf 16% abgerutscht. Ja. auch die Grünen gemessen an ihren Erwartungen. Also sind ja schlechter, also für Robert Habeck ist
Kanzlerkandidat,
das,
sag ich nur.
Für Robert Habeck ist das Schlimmste überhaupt, dass er schlechter abgeschnitten hat als an der Baerbock. Das ist das Schlimmste überhaupt.
Für ihn, ja.
Aber gemessen an den Erwartungen, der Kanzler der Herzen ist so tief gefallen, daran arbeitet er jetzt, wo auch immer, in Dänemark oder in den USA oder so.
Ja, nee, auch in Berlin war er jetzt vor kurzem.
Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt ein Visum kriegt für die USA.
Ja, das ist eine gute Frage, ja. Gut, ja, spannend. Jetzt machen wir einen ganz großen Cut eigentlich. Wir gehen jetzt Richtung Argentinien, weil Friedrich Merz hat ja gesagt, Christian Lindner hat gesagt, wir müssen mehr Milei, mehr Kettensäge, mehr Musk wagen. Das ist ihm auf die Füße gefallen tatsächlich und Friedrich Merz hat ihn bei Maischberger böse abgekanzelt. In der Zwischenzeit wissen wir, das war natürlich ein Fehler, eine Falschaussage von Merz, weil ich glaube, sowohl Milei kann Erfolg aufzeigen, als auch, glaube Elon Musk als erfolgreichster Unternehmer, der sogar Raketen rückwärts einparken kann. Und wir haben hier nicht mal den Gasspeicher voll und wissen nicht, wie wir eigentlich KI schreiben. Brauchen wir mehr Milei? Brauchen wir mehr Freiheit? Weniger Staat?
Also wir brauchen nicht mehr Milei, aber wir brauchen tatsächlich mehr Freiheit. Ich möchte das äußerst ungern an so Persönlichkeiten und an deren Situationen in ihren Ländern festmachen. Ja. Wir brauchen deutlich mehr Konsequenz in der Umsetzung dessen, was wir dauernd versprechen. Wir brauchen mehr mit Konsequenz. Ich würde mich bis an die Grenzen des rechtsstaatlich Möglichen jetzt auch dafür einsetzen, EU-Vorgaben schlicht und ergreifend nicht mehr zu befolgen. Wenn Friedrich Merz sagt, wir müssen das Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz abschaffen, dann würde ich schon mal dafür Sorge tragen, dass wir es einfach gar nicht befolgen. Dann kann uns die EU ja gerne mal verklagen. Und auch da gibt es ein bisschen Spielraum. Wir sehen ja gerade, was für Italien möglich ist, was mittlerweile auch für Ungarn möglich ist, was für Polen und Tschechien möglich ist. Das Problem ist immer, dass wir glauben, wir werden geliebt, wenn wir versuchen, noch besser zu sein als die anderen, noch etwas intensiver zu sein als die anderen. Und wir stellen fest, dass diese moralische Hochnäsigkeit der Deutschen uns keine Freunde, weder in Europa noch in der Welt verschafft hat. Früher haben die auf uns geguckt, haben gesagt, Mensch, ihr könnt gut Fußball spielen, eure Wirtschaft funktioniert, ihr seid zwar militärischer Zwerg, aber egal, wir können uns an euch ein Beispiel nehmen. Heute sagen sie, Fußball funktioniert nicht mehr so richtig, ihr freut euch über einen Sieg über Luxemburg, toll. Und eure Wirtschaft geht jetzt wirklich in die Knie, muss ich jetzt mal anschauen. Die Amerikaner kriegen Wachstum nächstes Jahr von bis zu 3%, wir kriegen Wachstum von gar nicht. Also aller Voraussicht nach gar nicht. Das wäre das vierte Jahr in Folge, wo wir stagnationale Rezession haben. Und man muss sich die Wachstumsraten von Argentinien angucken und mal schauen, was der durch den radikalen Prozess, den öffentlichen Sektor zu schrumpfen, an Potenzial freigesetzt hat. Man muss mal sehen, dass es eine Wohnungsknappheit in Argentinien gab. Und als der Mietmarkt freigegeben wurde, urplötzlich waren Wohnungen da und urplötzlich fielen auch die Preise. Mhm. Also was ein Ökonom auch nachvollziehen kann. Was aber Sozialisten nie begreifen werden, dass man nicht mit mehr Regulierung mehr Angebot schafft, sondern eher weniger. Das brauchen wir. Wir brauchen mehr Konsequenz im Handeln. Und auch noch einmal den Einsatz unseres Menschenverstandes. Wir haben es doch in der Vergangenheit auch immer geschafft. Und in diesem Land steckt so viel Kraft, dass das möglich sein wird. Mhm. Es braucht eben nur Persönlichkeiten, auch an der Spitze des Staates, die den Menschen auch mal Mut machen, auch mal 5 Grad sein zu lassen.
Ja. Ja. Gut, also wenn ich sie sehe, wenn ich sie höre, wenn ich auf X ihre Posts lese oder auch beim Buch, muss ich auch sagen, da sage ich einfach, ja, der Mann hat mit allem recht. Wirklich, da kann ich alles unterschreiben. Weniger Staat, mehr Freiheit, die liberale Kampfansage würde ich auch unterstützen und so weiter. Aber dann natürlich in der Umsetzung ist es ja dann oftmals schwierig. Sie haben ja selber auch ein paar Sachen gesagt und dann auch anders abgestimmt im Bundestag, egal ob jetzt Selbstbestimmungsgesetz oder auch die Impfpflicht für die.
Also, zunächst einmal muss man wissen, in einer politischen Organisation muss man schon aufpassen, dass man nicht ständig nur dagegen ist. Aber bei all den Sachen, bei der allgemeinen Impfpflicht, habe ich dafür gesorgt, dass sie nicht kommen.
Einrichtungsbezogene, genau.
Ja. Da habe ich bedauerlicherweise zugestimmt, das war ein großer Fehler. Ich habe aber gleichzeitig gesagt in der Erklärung, das ist die Grenze. Mehr ist mit mir nicht zu machen. Wobei man da sagen muss, als wir die einrichtungsbezogene Impfpflicht abgestimmt haben, war die Omikron-Variante, hatte sich noch nicht durchgemeldet. Bis dahin galt immer noch der Satz, wir kriegen auf die Art und Weise eine Herdenimmunität. Das machen wir ja beim Masern, bei der Impfpflicht auch. Also immer dann, wenn Sie feststellen können, durch eine Impfung rotten Sie im Prinzip das Virus aus. Kann man rechtlich darüber diskutieren, ob man Menschen dann auch dazu zwingen kann, gegen ihren eigenen Willen Impfstoff aufzunehmen, ja oder nein? Weil sie als Infektionsträger dann einfach nicht mehr taugen. Das konnte man bei der allgemeinen Impfpflicht schon nicht, weil da schon klar war, es gibt keinen Fremdschutz. So. Beim Selbstbestimmungsgesetz habe ich mich enthalten, wie beim ersten Mal auch mit einer sehr starken Erklärung. Und ich kann mich nur wiederholen. auf die Probleme, die anschließend gekommen sind, habe ich meinen Freund Marco Buschmann, den Bundesjustizminister, schon in der Debatte hingewiesen.
Ja, stimmt.
Weil ich ihm versucht habe zu erklären, ich bin ja Strafverteidiger, wie du weißt, und wir haben jedes Jahr ungefähr 3000 Menschen, die wegen Exhibitionismus verfolgt werden. Das können nur Männer begehen. Oder das Fotografieren unter Rock können auch nur Männer begehen. Und ich würde als Verteidiger, wenn das Selbstschutzgesetz schlicht und ergreifend verabschiedet ist, meinen Mandanten dann raten, mir doch zu erklären, dass sie sich immer schon als Frau gefühlt haben. Und schon wäre der Tatbestand weg. Mhm. Ich habe gesagt, das wird nicht passieren. Ja. Was war? Das Gesetz ist in Kraft getreten. 4 Wochen später stand das Landgericht Bonn genau vor dieser Frage. Und heute wissen wir ja, dass selbst, sagen wir mal, sich intellektuell immer noch als Männer äußernde Menschen sich als Frau identifizieren, um in einen Frauenknast zu kommen.
Ja. Oder früher in Rente zu
kommen. Und jetzt gibt's ja, habe ich gerade zur Kenntnis genommen, dass mehrere Sexualstraftäter jetzt auch erklärt haben, sie wollen jetzt in den Frauenknast, weil sie sich als Frau fühlen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und die Geschichte, dass man sich einklagen kann in Space-Räume für Frauen, dass man jetzt, ja, dass sich eine Fitnessstudio-Betreiberin wehren muss dagegen, dass ein Mann, also ein biologischer Mann, als Mann aussehender auch nun bei ihr in der Frauensauna sich unterwegs treiben darf, ist etwas, was ich nicht begreife und was die meisten Menschen nicht begreifen.
Ja. Nee, also für ich auch nicht. Ich hatte Bio-LK in Baden-Württemberg. Für mich war klar, das kann man auch an Chromosomen sehen. Es geht so oder so, mehr gibt's nicht. Aber gut, das ist, wie es ist. Jetzt sehen wir, dass auch viele neue Parteien entstehen. Wir haben das Bündnis Sarah Wagenknecht. Wir haben jetzt eine neue Partei von Frauke Petry und ihrem ehemaligen Parteikollegen Kemmerich. Team Freiheit, wie ordnen Sie das an? Ist es eine Gefahr für die FDP?
Nein, also Team Freiheit ist ja noch keine Partei.
Verein, glaube ich, ja, genau. Aber die werden auch in Baden-Württemberg antreten?
Ja, wobei, wenn wir uns schon mit der Frage beschäftigen, dürfen sie das ja oder nein?
Okay.
Also festzulegen, dass die Parteimitglieder auf Listen nicht kandidieren dürfen, ist nicht nur ein Verstoß gegen das Parteigesetz, auf unsere verfassungsrechtlichen Grundlagen werden damit verschoben. Also die Idee, wir machen jetzt eine Expertengruppe, ist ein PR-Gag, aber sonst auch nichts. Ich glaube nicht, dass sie eine große... Also es könnte 1 oder 2% kosten, gerade bei den Liberalen der Union oder bei uns. Aber das ist ja die dritte Gründung von Frauke Petry, die in die Grütze geht. Also ich glaube nicht, dass das...
Ja, aber Thomas Kemmerich kennen Sie ja ganz gut. Sie haben damals ja auch gratuliert. Dann kam ja diese Aussage von Merkel aus Südafrika. Das müssen wir jetzt wiederholen, was ja auch nicht wirklich demokratisch war, meiner Ansicht nach. Verstehen Sie seinen Weggang von der FDP? Sind Sie enttäuscht oder haben Sie mit ihm nochmal gesprochen?
Ja, wir haben ja ein freundschaftliches Verhältnis. Also es ist ja nicht so, dass ich habe ihm das auch gesagt. Unser freundschaftliches Verhältnis wird bestehen bleiben. Du bist von jetzt ab für mich Konkurrent, politischer Wettbewerber. Das ist einfach so. Professionell ist das einfach so. Und ich hatte ja dann am Tag danach ihn angerufen und gesagt, kriegst du überhaupt ein Kabinett zusammen? Kriegst du eine Mehrheit hin oder so? Dann sagt er nein. Hat ja ein paar Leute angefragt, die sofort nein gesagt haben. Ja. Gesagt, wie willst du als MP durch die Gegend laufen, wenn du kein Kabinett zusammenbekommst und auch keine Mehrheit herstellen kannst? Und wenn du mich fragen würdest, dann würde ich sagen, sag einfach, du hättest es gerne gemacht, aber du stellst fest, du kriegst keine Mehrheit zusammen und dann gibst du das Ding zurück. Und dann hat er mir erzählt, die Landtagspräsidentin der Linke hatte ihn gebeten, dringend gebeten, im Amt zu bleiben, was tatsächlich auch stimmte, weil sonst das Land handlungsunfähig wird, also auch Sachen nicht mehr unterschrieben werden können. Da hat er gesagt, aber die geht gleichzeitig raus und beschimpft dich, dass du an deinem Amt festhältst. Irgendwie musst du das ja mal hinbekommen. Das hat er ein paar Wochen später auch getan. Er ist ja innerhalb meiner eigenen Partei ziemlich mächtig beschimpft worden. Er ist in die rechte Ecke gedrängt worden. Er ist quasi auch auf meine eigene Partei als Neonazi, als AfD-Fuzzi klassifiziert worden, was er nie war. Insofern kann ich seinen Schmerz verstehen. Auch die Tatsache, dass er ja selbst, seine ganze Familie, seine Kinder wochenlang, also wirklich unter Polizeischutz stehen mussten, weil sie bedroht worden sind von Antifa und Linksradikalen. Dass das was mit ihrem macht, kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, der letzte Schubser war der letzte Bundesparteitag, den wir hatten. Nicht, dass er nicht gewählt wurde. Das ist mir in meinem Leben auch schon mehrfach passiert in der FDP, dass er nicht gewählt wurde, sondern die Tatsache, dass ein Teil des Saales junge Liberale und ein paar Leute aus Nordrhein-Westfalen das bejubelt haben. Das ist für eine liberale Partei auch stillos.
Unwürdig
und stillos, so. Aber sei es drum, er war immer noch gewählter, gerade frisch gewählter, aktiver Landesvorsitzender. Und ich habe gesagt, also, nach Volker Wissing, Thomas Kemmerich, als amtierende Landesvorsitzende ist schon bedenklich, aber ich will das nicht weiter kommentieren. Ich habe das bei Volker Wissing gesagt, er ist nicht mehr Teil der liberalen Familie, Thomas Kemmerich ist auch nicht mehr Teil der liberalen Familie, Punkt, aus Ende.
Und damals die Aussage von Merkel, wie fanden Sie die demokratisch?
Ich bin mal gefragt, ob ich das Buch von Merkel gelesen habe. Ich habe gesagt, nein, ich habe die lange genug genossen, das hat mir gereicht. Also eine Bundeskanzlerin, die sich zu einem Wahlakt äußert in der Form, und zwar als Kanzlerin, das hat sie ja aus Südafrika gemacht, nicht als Angela Merkel, ich, sondern als Bundeskanzlerin, die hat den Schuss nicht gehört. Und ich habe mich gewundert, dass so wenig eigentlich öffentliche Kritik kam, denn das ist schon eine massive Grenzüberschreitung. Und das zeigt das Menschenbild von Angela Merkel. Die Wählerinnen und Wähler in Thüringen sind zu doof gewesen, genau. Und meine eigene Partei ist zu doof. Und ich, Angela Merkel, bin die Einzige, die sicher sagen kann, wo es hingehen soll. Ist schon, hat auch dazu geführt, glaube ich, dass ihr Beliebtheitsindex innerhalb der Union nicht nach oben, sondern eher nach unten geschossen ist.
Trotzdem hat sie sich lange an der Macht gehalten, hat sich gegen alle durchgebissen, alle Konkurrenten weggebissen. Sie haben sie persönlich genießen dürfen, wie Sie gerade so schön gesagt haben. Glauben Sie, sie war eine schlechte Bundeskanzlerin im Endeffekt, im Rückspiegel der Geschichte?
Also wir hatten nur wenig schlechtere. Aber wir hatten auch schon schlechtere. Also sie war nicht die schlechteste.
So würde ich das sagen. Sehr diplomatisch ausgedrückt.
Ja, also die Frage von ihr wird ein bisschen was bleiben. Sie hat auf weltpolitischer Bühne ja doch eine Rolle gespielt, kann man nicht anders sagen. Mhm. Und hat damit auch das Bild Deutschlands in der Welt, jedenfalls für, würde man sagen, von ihrer ganzen Amtszeit ja für 10 Jahre wirklich positiv geprägt. Sie hat innenpolitisch viel Porzellan zerschlagen und hinterlassen, was Friedrich Merz jetzt auch nicht aufräumen kann.
Womit wir auch noch lange knabbern müssen. Ne?
Woran also wir auch noch wirklich lange knabbern müssen. Aber was wird von Olaf Scholz bleiben?
Wer ist das? Ah, okay. Ja, nichts, nada. Und von Merz genauso wenig.
Ja, Merz versucht ja jetzt auch, also das, was er innenpolitisch nicht schafft, versucht er außenpolitisch zu generieren. Er hat sich dabei aber mittlerweile komplett verhoben.
Ja. Also
Wir sehen, also die Beschimpfung von Milei, einem Staatspräsidenten Argentinien, den zum Menschenverachter zu erklären, ist schon Hammer. Die Art und Weise, ne, wie er am Anfang mit der Trump-Administration umgegangen ist, war auch nicht gerade sehr geschickt. Und man kann ja jetzt sehen, dass in allen großen Konflikten, ne, wir keine wirklich große Rolle spielt. Also dieses Bild in Sharm el-Sheikh, wo er da ganz alleine rumsteht und keiner mit ihm reden will, ist ja in Traurigkeit kaum noch zu überbieten. Man kann sich ja so, da wird sich Angela Merkel auch hingestellt, ne, ja. So, und dann, ich bin doch hier der große Friedrich und jetzt kommt er und sagt, Deutschland ist ganz weit vorne bei der Finanzierung des Wiederaufbaus von Gaza. Auch da kann ich sagen, Junge, guck dir erstmal an, was bei uns los ist.
Mach mal auf.
Und lass uns doch erstmal warten, bis die Hamas wirklich keine Rolle mehr spielt. Und das, was wir da jetzt hinschicken, geht 1:1 wieder zu Hamas.
Terrorismus. Ja. Ja, ich glaube, das ist ein Spiegelbild vom Zustand Deutschlands generell momentan. Friedrich Merz ist trauriges Beispiel. Jetzt habe ich eine Frage an Sie persönlich, Herr Kubicki. Sie sind seit 55 Jahren Mitglied in der FDP, seit Jahrzehnten in der Politik. Sie haben alles schon erlebt, gesehen, alles auch erreicht. Also wieso tun Sie sich das eigentlich noch an? Weil Sie haben ja eigentlich, wie gesagt, alles im Leben erreicht. Also wieso, wird vielleicht auch Ihre Frau fragen oder die Kinder und Enkelkinder?
Meine Frau kennt mich. Also erstens, weil es mir Spaß macht, weil es eine echte Herausforderung ist, wenn Leute erklären, die FDP ist tot und ich sage, das gucken wir uns
also
mal
Ehrgeiz.
An.
Ehrgeiz.
Ist der Ehrgeiz. Und mein Ehrgeiz besteht wirklich darin, meine politische Karriere nicht mit einer Niederlage zu beenden, sondern mit einem Sieg. Das heißt nicht, dass ich noch irgendwas werden will, definitiv nicht. Aber ich möchte dann schon gerne die letzten Jahre und Jahrzehnte meines Lebens damit verbringen, zu sagen, das vierte Mal in Folge hast du es geschafft, die FDP wieder aufzurichten oder daran mitgewirkt. Mehr geht dann auch nicht.
Also wirklich Fußstapfen hinterlassen, Sie sind ein wahrer Überzeugungstäter.
Ich bin Zeit meines Lebens Überzeugungstäter. Ich habe dankenswerterweise immer auch einen Beruf ausgeübt. Das erklärt auch meine eigene Unabhängigkeit. Ich war nie auf ein politisches Mandat angewiesen. Aber noch einmal, deshalb bin ich vielleicht auch Strafverteidiger. Mir macht Auseinandersetzung Spaß, mir macht Erfolg Spaß, mir macht Gewinnen wollen Spaß. Und es macht mir Spaß, was für dieses Land zu tun, dem ich alles zu verdanken habe. Ich komme wirklich aus nicht reichen Verhältnissen. Und mir ist meine Ausbildung finanziert worden über BAföG. Ja. Mir sind alle Möglichkeiten gegeben worden. Und ich möchte gerne, dass meine Kinder übrigens auch in Frieden leben. Also ich bin tatsächlich mal in die FDP gegangen, in den Anfang der 70er Jahre, um dazu beizutragen, dass von deutschem Boden aus nie wieder Krieg ausgeht. Und dieser Ansatz hat sich bis heute erhalten, dafür Sorge zu tragen, dass alle, die hier leben, in Frieden leben können, und zwar auch in inneren Frieden leben können. Weshalb wir diese ganzen Fuzzis, die auf unseren Straßen rufen, fuck you Germany, oder wir wollen ein Kalifat haben, wirklich dahin schicken sollen, wo es ein Kalifat gibt. Da bin ich ja wirklich konsequent. Niemand ist gezwungen, hier zu leben. Mhm. Und deshalb würde ich schon mal sagen, so ein bisschen rechtsstaatliche Härte wäre gar nicht so schlecht. Absolut. Machen wir das wie unsere dänischen Nachbarn, sozialdemokratisch regiert, geht ja auch alles wunderbar. Und den Wohlstand zu sichern für meine Enkelkinder. Ich habe 4 Enkelkinder, die groß werden zu sehen, die wachsen zu sehen, zu sehen, wie aus denen Persönlichkeiten werden, und zwar eigenständige Persönlichkeiten, die eigene Entscheidungen treffen können, die nicht Befehlen folgen müssen. Das treibt mich nach wie vor an und gibt mir wahrscheinlich auch die Kraft, noch so jung auszusehen. Ich sehe, wie ich witzigerweise festgestellt habe, jünger aus, als ich bin. Ich habe jetzt gerade am Gerichtssaal erklärt, dass ich jetzt 73 bin. Da haben die gesagt, das kann nicht sein.
Ja, also tatsächlich, Sie wirken auf jeden Fall deutlich. Und ich hätte jetzt gesagt, so Mitte 60, aber 73, Chapeau. Was ist Ihr Geheimnis?
Ja, der Ansatz, morgens aufzustehen und zu sagen, den Armen hochkrempeln, anpacken.
Okay. Aber sonst noch irgendwie Sport, Segeln, Sonne, guter Wein?
Alles. Ich glaube, dass Menschen, die das Leben lieben, also genussfreudige Menschen, einfach nicht nur ein schöneres Leben haben, sondern vielleicht auch länger leben.
Ja, und auch ein lustigeres Leben
haben. Ich bin ja, wie Sie wissen, eitel, wie jeder Mensch auch. Ich gebe das ja auch zu. Ich habe mich so gefreut über Titanic. Also die haben nach mal eine wunderbare Seite gemacht, nachdem die FDP aus dem Bundestag rausgeflogen war, mit Kubicki drauf. Und dann stand da drunter, nach Silberrücken kommt jetzt Grauburgunder. Den fand ich wirklich gut.
Den fanden Sie gut.
Eine PR-Geschichte, auf die Idee hätte eine unserer Agenturen kommen können. Ja. Das ist doch eine gute Geschichte.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Zum Abschluss noch 2 Fragen. Und zwar einmal, welche Vision haben Sie für Deutschland? Wo steht Deutschland 2050? Wie werden Ihre Enkelkinder aufwachen? Wo stehen wir dann als Republik? Auch wenn in die Glaskugel schauen.
Aber wenn das nach mir geht und den Menschen, mit denen ich mich umgebe, dann ist Deutschland ein nach wie vor prosperierendes Land, technologisch ganz weit vorne, mit zufriedenen Menschen, bei denen 95% wirklich mit sich selbst, ihrer Arbeit und ihrem Einkommen zufrieden sind, ihr Leben gut gestalten können und der Rest wird schlicht und ergreifend alimentiert. Es gibt immer Menschen, die können es nicht einfach besser und die haben es auch verdient, dass sie nicht abgehängt werden. Das ist meine Vision und ich bin noch dabei, ist auch meine Vision. Ich habe meiner Frau versprochen, ich werde 108, darauf legt sie jetzt großen Wert. Johannes Hees, das ist mein Vorbild.
Ja.
Aber ich befürchte, dass das so nicht sein wird. Ich befürchte, dass wir nicht nur in Deutschland, sondern europaweit abschmieren werden.
Ja.
Und dass ich dann rückblickend sagen kann, ich hatte das große Glück, 70 Jahre ein glückliches Leben zu haben und bedauere diejenigen, wie Jahre 2050 mit kaputten Straßen, keiner funktionierenden Infrastruktur, keine ausreichende Versorgung im Gesundheitsbereich und im Pflegebereich, die dann da leben müssen. Das ist meine große Befürchtung. Hm. Tendenz heute ist eher die zweite Entwicklung als die erste Entwicklung.
Gut, aber Sie wissen ja, diese Katharsis ist oft notwendig, um auch zu heilen, weil es gibt keine Heilung ohne Schmerz und oftmals ist der Crash die Lösung. Der Mensch lernt halt durch Scheitern.
Also ich bin ja mehrfach jetzt, ich habe mir neue Linsen machen lassen und so weiter. Ich kann nur sagen, Propofol lindert nicht nur Schmerzen, sondern macht einen auch fröhlich.
Ja.
Ich wollte immer mehr davon haben, aber gesagt, geht nicht. Sie wissen, da ist ein großer amerikanischer Künstler daran gestorben. Man wurde davon sehr schnell süchtig. Also die Erklärung, man muss Schmerzen haben, damit was geheilt werden kann, teile ich so nicht. Man kann die auch lindern, aber ich glaube wir brauchen eine Katharsis. Ich glaube wirklich, es muss einmal richtig rumsen.
Ja.
Rumsen, bevor die Menschen aufwachen und sagen, jetzt reicht's uns aber komplett.
Ja. Deswegen haben Sie auch das Buch geschrieben, denke ich mal, weil es ist sehr kurzweilig geschrieben, ist auch nicht sehr lang. Ich kann es nur noch mal empfehlen. Ich würde es unten auch verlinken. Ich hoffe, es wird breit gelesen, wird auch in die Bestsellerlisten kommen, weil ich glaube tatsächlich, die Menschen dürsten nach Freiheit, nach Diskurs mehr denn je. Und mir hat ein User geschrieben, wann werden Politiker es endlich wieder schaffen, Scheiße zu benennen, wenn es Scheiße ist? Das war, glaube ich, ziemlich deutlich. Also wenn ich praktisch nach dem Motto, wenn ich sehe, da ist ein Kackhaufen, dann muss man es auch so benennen. Ich glaube, den Leuten, weil sie auch, sie haben es vorhin ja richtig gesagt, 70% trauen sich nicht mehr das zu sagen, was sie eigentlich denken. Ich glaube, da müssen wir wieder hin. Es dürfen nicht 70% Angst haben vor Repressalien. Jeder sollte das sagen, solange es im Rahmen des Grundgesetzes ist, was er denkt, was er will.
Deshalb schaffen wir die Trusted Flagger wieder ab, so schnell wie möglich. Genau. Denn die ISA reformieren wir so, dass keiner das Gefühl hat, ne, staatliche oder halbstaatliche Einrichtungen sind dabei, jemanden zu denunzieren, was ja ein Leben komplett verändern kann.
Ja.
Wir schaffen Meldestellen, aber ich weiß gar nicht, wir haben ja früher ohne Meldestellen eigentlich gelebt.
Also, weiß ich nicht.
Ich war da jedenfalls glücklich.
Also, ja,
und,
ging schon.
Und wir werden mal ein bisschen gelassener, auch im Umgang mit Sprache. Also Sprache ist ein Kommunikationsmittel, dass Leute sagen, wir dürfen bestimmte Begrifflichkeiten nicht mehr gebrauchen.
Ja.
Ich bin da ganz offen. Ich habe früher bei Negerkuss nie an Black-Colored-People gedacht oder so. Oder
Mohrenkopf, ja. Nie.
Oder Zigeuner-Liesel oder so.
Ja.
Das war aber nicht böse gemeint. Ich bin ja befreundet mit dem Kollegen Rose, weil wir in Schleswig-Holstein für Sorge tragen, dass die Sinti und Roma in die Landesverfassung aufgenommen worden sind. Der hat auch mal gesagt, also wir hätten bei dir doch nie das Gefühl, dass du uns diskreditieren willst. Also es ist ja nicht die Begrifflichkeit, sondern die Art und Weise, wie ich damit umgehe. Ich kann auch sagen, ne, du N-Wort-Typ. Ja. Dann habe ich das N-Wort zwar nicht genannt, aber ich habe trotzdem mein Gegenüber versucht zu diskreditieren.
Darum also, geht's
doch. Also,
es geht um Stigma, genau.
Für mich sind Menschen, ne, alle Menschen haben die gleiche Würde. Völlig, ja. Das, was die Amerikaner auch in ihrer Verfassung haben. Es gibt keine Differenzierung bei der Menschenwürde.
Ja. Aber dieses Ad hominem, es gibt's ja schon lange, dass man einfach gar nicht auf die Argumente eingeht, dass man erstmal der Öffentlichkeit sagt, befasst euch nicht mit den Argumenten von Kubicki, das ist ein böser Mensch, wir sind die Guten, genau. Und so machen wir es ganz einfach. Ja. Weil sie haben meistens auch gar keine Gegenargumente. Aber ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob Sie mir da zustimmen.
Doch, stimme ich Ihnen schon zu. Ich sehe das ja bei der AfD. Ja. Im Bundestag, was immer, die konnten machen, was sie wollten, selbst wenn es noch so vernünftig war. Das wurde niedergemetzelt, weil es von der AfD kam. Ja.
Aber ich glaube auch, dass dieser, was soll ich sagen, der Zenit dieser Idiotie, dieses Gutmenschentums vorbei ist, und die verlieren ja auch. Deswegen schlagen sie auch so um sich und werden vielleicht auch immer radikaler diesbezüglich. Deswegen glaube ich, die Vernunft wird wieder die Hoheit übernehmen. Die Menschen wachen auf und trauen sich auch das zu sagen, was sie wollen. Wie ordnen Sie momentan die meiner Ansicht nach historisch einmalige Kriegsrhetorik ein, die wir in den letzten Wochen, Monaten erleben? Viele Menschen haben tatsächlich Angst, dass der Russe morgen am Brandenburger Tor steht. Wir reden wieder über Wehrpflicht, wir haben Drohnenangriffe, wir schließen ganze Flughäfen, weil man sagt, das sind irgendwelche Drohnen von Putin. Wie ordnen Sie das ein? Sie haben schon gesagt, kriegstüchtig oder verteidigungstüchtig müssen wir sein, aber droht jetzt tatsächlich der große Krieg?
Also ich kann nur nicht in das Gehirn von Wladimir Putin schauen. Ich weiß nur, dass es eine Diskussion in Russland gab und gibt nach wie vor, ein großrussisches Reich wiederherzustellen. Also das habe ich selbst erlebt. Ich habe mit dem Vorsitzenden der Kommunistischen Partei 2019 diskutiert darüber, der mir erzählt hat, netter Typ, hat eine Obstfarm oder sowas. Und dann hat er mir erzählt, überall, wo Russen sind, ist Russland. Da habe ich gesagt, haben wir ein Problem. In Berlin sind 180.000 Russen. Ja, das nicht, aber die Idee ist wahrscheinlich die, dass man das, was früher zum Sowjetischen, tatsächlich zur Sowjetunion gehörte, auch irgendwie der als Einflussbereich generieren will. Stehen wir vor einem unmittelbaren Krieg? Nein. Konventionell ist die NATO in der Lage, das mit Russland aufzunehmen, und dass die Russen auf europäischem Territorium einen Nuklearkrieg beginnen, halte ich für eher unwahrscheinlich. Doof sind die auch nicht. Mhm. Und die haben ja bei Tschernobyl gelernt, wenn der Wind auf der falschen Richtung kommt, kann es auch ein Riesenproblem geben. Versuchen die Russen, Europa ein bisschen zu testen? Ja. Warum? Unsere amerikanischen Freunde haben ja irgendwann mal die Russen zur Mittelmacht erklärt, also die Stellung Russlands in der Welt konterkariert. Und ich kann die russische Seele verstehen, die groß sein will. Und ich kann auch Putin verstehen, der logischerweise außenpolitisch was vorweisen muss, wenn es innenpolitisch ein bisschen Probleme gibt. Erklärt ja auch, warum Merz so viel in der Welt unterwegs ist und weniger sich um Deutschland kümmert. Aber droht unmittelbar oder in absehbarer Zeit ein Krieg mit Russland? Eher nein. Mhm. Werden die Russen versuchen, einen NATO-Staat anzugreifen? Eher nein. Weil ich glaube, dass Sie auch wissen, dass das Krieg bedeuten würde. Ich bin auch in Moskau gefragt worden, was wäre denn, wenn russische Soldaten in Estland, Lettland einen Fuß auf den Boden dieser Länder setzen würde. Da habe ich dann gesagt, dann in der Sekunde befinden wir uns im Krieg.
Ja, Artikel 5, ja.
Ja, das muss ich erst noch vollziehen. Befinden wir uns im Krieg, weil ich unsere Bündnisverpflichtung ernst nehme. Wir hängen übrigens auch davon ab, Deutschland. Wir sind alleine nicht mehr verteidigungsfähig. Wir hängen davon ab, dass wir im Bündnis unterwegs sind. Und mich faszinieren so unsere skandinavischen Partner. Ich bin eingeladen worden von den Botschaftern. Die machen einmal im Monat so ein Treffen mit einer ausgewogenen Persönlichkeit. Und wir haben dann schon erklärt, seit 2014 haben die völlig unbemerkt sich darauf eingestellt, was passieren kann. Meine finnischen Freunde sagen, macht euch um den Norden keine Sorgen. Unsere russischen Nachbarn wissen auch, dass es keine Chance hat. Die Dänen haben mir erklärt, die F-35 Deutschland anschaffen will, die haben wir bereits. Wusste ich gar nicht. Mhm. Die haben seit 2014 nach der Ukraine einfach nur gesagt, das machen wir, poltern nicht rum, wir wollen nicht dokumentieren, wir bereiten uns darauf vor, aber besser ist. Und ich musste ja 2020 übrigens auch eine meiner Lebenslügen, ich habe 3 Tage gebraucht, mich davon zu erholen. Ich habe am Abend vor dem Einmarsch der Russen in der Ukraine noch gewettet, eine halbe Jahresdiät, dass die Russen in der Ukraine nicht einmarschieren, weil es keinen Sinn machte. Nun ist das passiert. Und deshalb habe ich mir gesagt, ne, ich muss jetzt wirklich meine Grundhaltung ändern. Nicht? Wir müssen, ne, wenn du den Frieden willst, rüste zum Krieg. Nicht, weil wir Krieg wollen, sondern weil der potenzielle Angreifer, dem muss klar sein, er kann nicht gewinnen. Das kann ich übrigens aus russischer Seite auch verstehen. Auch bei den Russen ist ja die Furcht da, die NATO rückt uns immer weiter auf die Pelle. Unsere Zweitschlagkapazität wird reduziert. Also die Tatsache, dass wir uns noch wehren können gegen einen atomaren Erstschlag. Die Balance der Kräfte ist nicht da. Auch da akzeptiere ich, dass die Russen ihrerseits aufrüsten. Nur irgendwann muss man sich darüber klar sein, es macht keinen Sinn, da weiterzumachen. Im Kalten Krieg hat das hervorragend funktioniert. Und warum sollte es nicht, wenn in absehbarer Zeit in der Ukraine mal wenigstens ein Waffenstillstand herrscht, wie jetzt in Gaza, warum sollte es nicht möglich sein, Wiederverhandlungen darüber zu führen, sich wechselseitig mal mit vertrauensbildenden Maßnahmen bei der Rüstung wieder einigermaßen zurückzuhalten? Das ist in den nächsten 2-3 Jahren vielleicht nicht möglich, aber das ist nicht das Ende der Veranstaltung. Also mal, wenn Sie mich fragen, glauben Sie, dass es zu einem großen Konflikt mit Russland kommt? Nein.
Ja, vor allem angesichts dessen, dass ja Russland in der Ukraine auch massive Probleme hat, da überhaupt irgendwie Land zu gewinnen. Also der Krieg geht jetzt doch schon länger, wie eigentlich gedacht,
wahrscheinlich auf
russischer Seite. Ja, natürlich, genau.
Aber unabhängig davon, ob sie da Probleme haben, also die Russen werden in diesem Winter erleben, dass das, was sie den Ukrainern zugefügt haben, jetzt bei ihnen passiert. Es gibt 18 Raffinerien, davon sind 4 bereits kaputt. Und die anderen 14, die werden jetzt kaputt gemacht durch die Ukrainer brauchen keine amerikanischen Marschflugkörper mehr. Die können mit ihren eigenen Entwicklungen jetzt im Winter die 14 Raffinerien stilllegen und dann ist in Russland richtig Randale. Meine russischen Freunde, die ich immer noch habe und die auch ich auch behalten werde, sagen mir, Wolfgang, du kannst dir vorstellen, wenn die Russen kein Benzin mehr kriegen, dann ist Randale.
Dann ist
innenpolitisch Randale. Da muss Putin auch erklären, warum nicht.
Ja, klar. Ja, so einfach ist es nicht. Aber viel interessantere Frage vielleicht noch, wer hat denn die Wette gewonnen damals? Mit wem haben Sie gewettet?
Dankenswerterweise ist die Wette nicht angenommen worden.
Glück gehabt.
Ja, wirklich Glück gehabt. Ja, mit meinem Freund Michael Grosse-Brümmer von der Union. Der hat die nicht angenommen.
Schade, bereut er jetzt.
Nee, wir hätten uns anschließend das geteilt, das ist ja völlig wurscht. Also meine Leute aus dem Sicherheitsbereich haben gesagt, solange die Russen keine großen Depots anlegen für Blutkonserven, solange passiert nichts, weil wenn man einen großen Krieg anfängt, dem ist aber leider die falsche Einschätzung zugrunde gelegt worden, dass die Russen mit einem längeren Krieg gerechnet hatten. Die waren ja tatsächlich der Auffassung, deshalb hat der Putin anschließend auch seinen Sicherheitsapparat etwas ausgewechselt. Ja. Die haben, wenn er wirklich der Auffassung, die marschieren nach Kiew durch innerhalb von 3 Tagen, werden mit Blumen beworfen. Dass die Ukrainer da ihre Deiche durchstechen und die russische Armee zwingen, auf bestimmten Straßen zu bleiben und sie dann kaputt zu machen, damit hat keine Sau gerechnet.
Das stimmt tatsächlich. Das war eine Hybris und dergleichen. Und wenn man jetzt auch Deserteure hört, die ja gesagt haben, sie wussten gar nicht, dass sie jetzt eigentlich die Grenze überschreiten. Also die wussten nicht mal, was, als sie schon in der Ukraine waren. Sie dachten, das ist ein freundliches Manöver. Ja. Das ist schon krass. Ja, so ist es. Was würden Sie den Menschen sagen, warum sollten sie bei den nächsten Wahlen die FDP wählen? Also Sie haben schon einige Sachen gesagt, die ich auch gut finde, ne? Grün raus und Schluss mit Meinungsunterdrückung, freier Diskurs, Pluralismus etc., wovon ja auch unsere Demokratie lebt. Was gibt's noch für Argumente für die FDP?
Also ich würde immer wieder sagen, wenn ihr wollt, dass es euch gut geht, ne, dass ihr einen Job habt, dass ihr von den Einkünften leben könnt, dass ihr euer Leben frei gestalten könnt, dass euch niemand sagt, ob ihr am Wochenende Fleisch brutzeln sollt oder ob ihr nach Mallorca fliegen sollt oder ob euch vielleicht, wenn ihr als Werker unterwegs seid, eine halbnackte Frau in euren Spind hängt. Wenn ihr euer Leben sozusagen selbst gestalten wollt, dann unterstützt die Freien Demokraten. Der Rest ist für Union, Sozialdemokraten und Grüne und Linke reserviert.
Okay. Und sagen wir mal, die FDP kommt jetzt in den nächsten Bundestag rein und dann ist die AfD die stärkste Partei. Würden Sie dann auch mit denen reden, Koalitionsverhandlungen gehen oder sagen Sie, nee, wir müssen uns da an die Brandmauer halten?
Es gibt für die Freien Demokraten keine, wir haben keine Brandmauer.
Okay.
Aber ich will hoffen, dass wir nicht in die Verlegenheit kommen, mit der AfD reden zu müssen für eine Regierungsbildung. Die Chancen sind, glaube ich, sehr, sehr hoch, dass die AfD gewinnt. Ja, dann wird es aber von der Größe her wahrscheinlich eher die Union sein, mit der die AfD oder die Union reden muss oder wie auch immer.
Vielleicht haben die
auch
die
was ich auf jeden Fall, wogegen ich mich immer wenden wäre, würde, immer, auch was meine eigene Partei angeht, ich würde mich immer gegen eine Altparteienkoalition wenden, die nur als eigentliche Klammer gegen die AfD hat. Das ist kein demokratisch vernünftiges Modell.
Ja, das hat auch keine Zukunft. Aber was ich immer den Menschen auch einräume, dass sie sich ändern können. Sie haben vorhin auch gesagt, ja, sie haben damals falsch entschieden. Ich muss wirklich sagen, das zoll ich ihnen Respekt, dass man auch sagt, ich habe Fehler gemacht im Leben und das mache ich auch. Jeder da draußen macht Fehler und ich möchte auch jedem zugute heißen, dass er sich ändern kann, dass auch die Einstellung ändert. Und ich meine, was wurde über Meloni geschrieben damals? Die Erbin Mussolinis, Faschistin, und jetzt ist sie eine der längsten amtierendsten Premierminister oder Präsidenten in Italien. Ja, ja. und ist anerkannt, honoriert und wird überall mit Küssen begrüßt.
Donald Trump lobt sie gerade. Also nicht nur wegen ihres Aussehens, sondern auch sonst. Ne?
Ja. Also das ist, also das heißt, man muss den Leuten auch wirklich eingestehen, dass sie sich im Leben ändern können. Also nur weil einer vor 20 Jahren gesagt hat, dies oder das, heißt es nicht, dass er heute auch noch so denkt. Ich war früher auch mal links, ob sie es glauben oder nicht.
Glaube ich.
Aber ich habe erkannt, dass es nicht zielführend ist und dass Sozialismus immer in Armut, Tod und Revolution endet.
Willy Brandt hat eine wunderbare Aussage getätigt. Also er hat sie nur adaptiert, aber er hat sich jetzt auch getätigt. Nicht? Wer mit 20 kein Sozialist ist,
hat kein Herz.
Hat kein Herz. Und wer mit 40 immer Sozialist ist, hat keinen Verstand. So ungefähr
war der SPD bis zum Schluss.
Ja. Herr Kubicki, er war kurz davor, also
in die FDP einzutreten. Also denk daran, Willy Brandt wäre heutzutage in der FDP.
In der Tat. Also der wäre tatsächlich heute in der FDP. Ich war ja mal bei der Friedrich-Ebert-Stiftung und habe aus Willy Brandts erster Regierungserklärung zitiert. Und da haben die alle behauptet, das sei nicht von Willy Brandt, das sei ja neoliberaler Sprech. Da habe ich gesagt, lest doch bitte mal nach.
Auch Schumacher und so.
Sigmar Gabriel wäre heute eigentlich auch in der FDP, wenn er könnte, wie er wollte, aber.
Ja. Ja, da gehe ich d'accord. Ich meine, solche Charakteren, solche Politiker.
Oder sagen wir ja, der wäre in meiner FDP. Also es gibt ja auch.
Ja, das ist auf jeden Fall. Die abschließende Frage, die ist dann auch wieder etwas persönlich, hat auch gar nichts mit dem Ganzen zu tun, sondern eher
was. Sie müssen sich nicht dauernd entschuldigen mit den Fragen, die Sie mir stellen. Stellen Sie doch einfach.
Also. Ich habe 1000 Fragen natürlich, aber ja. Machen wir beim nächsten Mal. Was ist für Sie, für Wolfgang Kubicki, der Sinn des Lebens? Also wenn Sie mal irgendwann mit 108 auf dem Sterbebett liegen, zurückblicken, wo würden Sie sagen, das ist der Sinn des Lebens für mich gewesen oder ist es?
Der Sinn des Lebens besteht darin, dass wir fröhlich unser Leben gestalten. Also, liebe Gott hat uns nicht geschaffen, damit wir deprimiert durch die Gegend laufen, sondern fröhlich unser Leben genießen. Wir haben nur das eine.
Ja, das stimmt. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, Herr Kubicki. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit. Toi, 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 natürlich für Ihr politisches Vorhaben, für das Buch natürlich. Und ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt's mal in die Kommentare und wie ihr das fandet und teilt's natürlich auch gerne mit all euren Freunden und Bekannten. Macht's gut. Bis bald. Ciao.